Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Heute geht es um die CE-Kennzeichnung. Ich möchte erklären, warum brauchen wir denn überhaupt so ein CE-Kennzeichen? Und letztendlich die entscheidende Frage, wie komme ich denn als Hersteller an dieses CE-Zeichen ran? Klebe ich das selbst drauf? Kommt irgendjemand vorbei und klebt mir das drauf? In der Welt gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Was ist denn jetzt sicher und was ist unsicher? Was für den einen sicher ist, ist für den anderen vielleicht total unsicher. Und in Europa ist es so, wir wollen in Europa einheitliche Anforderungen. Die Europäische Union hat festgelegt, was gilt denn hier bei uns als sicher.
Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Ja, das Thema CE dürfte fast jeder von euch kennen. Es steht ja überall auf allen möglichen technischen Geräten drauf und als Logo ist ja auch bekannt. Nun wollen wir uns allerdings über die Hintergründe etwas näher unterhalten, was denn hinter diesem CE-Kennzeichen steht. Und dazu habe ich einen hervorragenden Fachmann eingeladen, nämlich den Geschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus, den Lars Bosse. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Er ist der Initiator der Konformitätserklärung für Tiny Houses. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen näher mit ihm unterhalten. Hört zu. Moin Lars, hallo, sei gegrüßt.
Moin.
Ja, da merkt man schon die Norddeutschen untereinander, ja?
Ja, ich bin aber ein Oldenburger, ne?
Ach so, okay, dann ist das ja gar nicht so. Tut mir leid. Aber du lebst momentan in Leipzig oder seit Jahren schon mit deiner Familie. Erzähl ein bisschen mal über dich und welche Aufgaben du momentan im Bundesverband hast.
Ja, wir machen das ja alle ehrenamtlich und ich versuche mit meiner Kompetenz, die ich über Jahre in Verbänden angesammelt habe, den Bundesverband und die Produzenten von Mikrohäusern zu unterstützen, dass sie ihre Interessen gemeinschaftlich wahrnehmen können. Und da gehören eben Themen wie Schiedsgericht, aber auch gesetzliche Regelungen dazu, dass wir es maximal für den Kunden, aber auch für die Mitglieder organisieren können.
Du bist ja sehr, sehr dezent und zurückhaltend, aber du bist ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Außenwirtschaftskammer in Polen gewesen. Das heißt, du hast die deutsche Wirtschaft da vertreten, ja?
Das habe ich auch in meinem Leben gemacht, genau. Ich war Botschafter der deutschen Wirtschaft in der Republik Polen. Das war der ersten Kaczynski-Regierung und dann unter Donald Tusk, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, habe ich noch ein kurzes Intermezzo in anderen Industrie- und Handelskammern gehabt. Also Verband ist mir nah, ich weiß, was Unternehmen von Mitgliedschaften erwarten.
Eigentlich ergänzen wir uns optimal, weil das genau mein Thema nicht ist. Aber gut, so, hervorragend. Lars, du bist ja auch der Initiator, ich darf das hoffentlich so sagen, dieser Konformitätserklärung, die viele einfach nur unter diesem Logo CE kennen. Sei mal so nett, geh mal ein bisschen drauf ein, was ist das eigentlich und wofür ist der ganze Quatsch gut?
Wir müssen erstmal unterscheiden zwischen diesem Signet CE, das kennt ja eigentlich jeder, aus den elektronischen Geräten, die er kauft, und dieser Konformitätserklärung. Das ist übrigens eine sehr unglückliche Übersetzung aus dem Englischen. Eine eidesstattliche Versicherung würde der Bedeutung dieses Dokuments viel genauer beschreiben. Also es geht darum, dass wenn man ein hochkomplexes Produkt hat, ich will es ja mit der Maschine deutlich machen, da stecken ja 1000 Komponenten drin, dass derjenige, der es herstellt, einfach auf einem Stückchen Papier zusammenstellt für den Kunden und sagt, die und die Teile haben wir verbaut, wir haben die nach den und den Normen gebaut und dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und das unterschreibe ich und dann habe ich eine Versicherung, die ich dem Käufer übergeben kann, der dann sicher ist, er hat sich dran gehalten. Habe ich mich nicht dran gehalten und gemauschelt und es passiert etwas, dann kann ich den Hersteller zur Haftung ziehen. Und aus dieser Überlegung heraus, weil ja auch Mikrohäuser oder Tinyhäuser ja hochkomplexe Gebilde sind, haben wir ich überlegt zu sagen, Mensch, so was Ähnliches brauchen wir ja eigentlich auch für die Tinyhäuser. Denn auch hier kommen ja unterschiedlichste Komponenten zusammen. Haben wir Tiny House on Wheels, ja, dann kommt der gesamte Unterbau, der Trailer, der Anhänger mit rein, die Straßenzulassung. Dann haben wir Elektro, dann haben wir andere Formen der Installation. Wir haben ein Heizungssystem. Also kurz und gut, es sind unheimlich viele Gewerke, die ja in einem Haus durch den Architekten festgelegt und durch den Bauausführenden dann garantiert werden. Bei dem neuen Markt dieser Mikrohäuser ist das sehr, sehr unterschiedlich. Es geht vieles durcheinander. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, Leute, wenn ihr zu eurem Produkt steht, dann nehmt unser Muster, schreibt auf, was ihr macht, unterschreibt das und dann hat der Kunde die Klarheit und die Transparenz, wie das Haus gebaut wurde.
Das heißt, wenn du von eidesstattlicher Versicherung sprichst, ist das ja ein Haftungsthema, dass die auch genau wissen müssen, was sie tun und die Sicherheit auf der anderen Seite, die er zur Not einklagen kann, oder?
Das ist richtig. Aber wenn ich ein Haus baue oder ein Haus bauen lasse, verlasse ich mich ja auch darauf, dass der Elektriker sein Handwerk versteht und nach den VDE-Normen die Leitung legt und alles verdrahtet und verkabelt. Das ist dann sicherlich von Land zu Land unterschiedlich. Und das ist ja das Besondere der Europäischen Union. Ich kann also sagen, ich bin ein deutscher Hersteller und ich baue nach deutschen Standards. Das beschreibe ich. Und dann, wenn ich es ins Ausland verkaufe, sage ich dem, ich habe es nach deutschen Standards gebaut. Das heißt, der Käufer kann dann sagen, aha, passen die deutschen Standards hier auf den französischen Markt, ja oder nein? Wenn ja, kann ich es ohne weiteres einsetzen. Wenn nein, muss ich halt mal drüber nachdenken, kann ich das Haus eigentlich so nutzen, wie ich es gerne haben möchte.
Das heißt, ich kann die Konformitätserklärung auf das jeweilige nationale Recht auslegen oder auf alle zum Beispiel. Dann würde wahrscheinlich also 1,5 Dutzend Konformitätserklärungen dabei herauskommen.
Ja, das könnte man machen, aber wir haben ja immer wieder Erlebnis mit unseren polnischen Mitgliedern, die sagen, naja, wir kennen uns im deutschen Recht nicht so aus. Wie machen wir das? Und denen sage ich dann, Leute, dann schreibt doch einfach, dass ihr die polnischen Normen einhaltet. Dann weiß der Kunde, der euer Haus kauft, wie er damit umzugehen hat. Und wenn er sagt, nein, ich möchte gerne die deutschen Elektronormen haben, dann sind wir ja als Verband da, ihm zu helfen, das Haus nach deutschen Elektronormen zu bauen, sodass es in Deutschland eben auch zulässig ist.
Okay, jetzt ist das also zwangsläufig, dann also keine zwangsläufige gesetzliche Vorgabe wie die Verwendung des Logos CE, sondern es ist eine freiwillige Maßnahme.
Also auch da ist es ein bisschen schwierig. Ich habe mich nochmal versucht einzulesen. Es gibt eine Vorgabe, dass bei Bauprodukten dieses auch vorgeschrieben ist. Nun ist die Frage, ist ein Mikrohaus ein Bauprodukt oder ist es ein Bau oder die elektrische Ausrüstung? Also kurz und gut, die Frage ist, ist es zwingend oder nicht? Ich würde es gar nicht unter dem Gesichtspunkt zwingend sehen. Ich möchte ja mein Produkt verkaufen und ich möchte dem Kunden gegenüber klar machen, ich habe ordentlich gebaut und das ist mein Produkt. Und ich dachte, den und den Standards habe ich gebaut. Das heißt, ein rumänischer Hersteller kann doch bauen, wie er ihn das Rumänien kennt und schreibt nur dazu, es ist nach rumänischen Standards gebaut. Ja, oder ein Deutscher. Oder ein Händler, der das kauft, weiß dann, aha, das entspricht nicht den deutschen Bauvorschriften, das kann ich nicht als Wohnhaus anbieten. Das heißt, es bietet eine gewisse Transparenz und Sicherheit für alle Seiten, dieses Papier auszufüllen und mit seiner Unterschrift zu versehen.
Okay, und das unterscheidet ja, ich habe das natürlich auch schon einmal durchgearbeitet, sämtliche Bereiche, das heißt sowohl die mobilen Häuser, immobile Häuser, die straßenverkehrsregelungstechnische und auch die baurechtliche Geschichte, ja?
Genau, du schreibst dann rein, was, woran du dich gehalten hast, wenn du sagst, dein Haus ist nach Schneelastzone 3 zulässig, dann schreibst du das da rein und schreibst du noch das, die Ordnung, nach der du dich richtest. Dann sagst du, ich habe das Ganze als Anhängeraufbau gebaut oder es ist ein vollständiger Anhänger oder.
Okay.
Also das kannst du selber festlegen und es ist ja deine eigene Erklärung. Es gibt keine feste Norm, nach der das gestaltet wird. Es gibt bestimmte Erklärungen, wie die äußere Form auszusehen hat. Was du reinschreibst, was für dich wichtig ist, das ist die Idee eines jeden Herstellers.
Das heißt, es ist auch eine kostengünstige Lösung für den Hersteller selber. Der kann sich dann mit seinen Fachleuten zusammensetzen, sehen, was möglich ist. Anders als es bei anderen Geschichten ist. Ich kann mich erinnern, und zwar war das 2021. Da gab es einmal eine Initiative. Das heißt, ich habe selber auch eine 2020 schon mal gestartet, aber abgehakt, nämlich beim Deutschen Institut für Normung eine DIN-Norm, eine DIN-Spec-Norm zu entwickeln. Ich hatte mich seinerzeit darüber informiert, hätte mich 50.000 Euro gekostet und die Wahrscheinlichkeit, dass es durchkommt, wäre wahrscheinlich auch noch dann fraglich gewesen. Dann gab es eine interessante Initiative von einigen, ich sag mal, Möbelbauern, die vielleicht versuchen, Karosseriebau hinzukriegen. Und da haben sie einen Fachmann gehabt, einen Diplom-Designer, der dort einen Vortrag gehalten hat. Und nach dem Motto, wir wollen irgendwie sehen, dass wir Tiny Houses um die gesetzliche Regelung rumkriegen. Das Deutsche Institut für Normung hat das Ding mit Pauken und Trompeten in die Ecke geworfen. Und mittlerweile gibt es ja auch eine andere Verbandsinitiative, so eine gewisse Vereinsnormierung hinzupacken. Wie siehst du solche Aktivitäten gegenüber einer Konformitätserklärung?
Ich denke, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Deswegen sprechen wir drüber, ja.
Ja, ja. Die DIN-Norm oder solche Versuche, solche Standards reinzubringen, das ist natürlich ganz klar eine Aufgabe eines Industrieverbandes, um gewisse Normungen reinzukriegen. Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt, weil du, wie du schon sagst, das relativ teuer ist. Das Ergebnis ist nicht ganz klar und es ist auch nicht richtig einklagbar. Aber da wir eben viele, viele Hersteller haben, die dann auch erst diese Norm kaufen müssen und umsetzen, ist eben diese Erklärung, diese einseitige Erklärung, was mache ich, was habe ich für ein Produkt, ein viel leichteres und günstigeres Instrument. Und notabene, es ist ja für den Käufer eine Garantie, dass derjenige sich dran gehalten hat, an die gesetzlichen Regelungen. Das heißt, wenn später mal ein Brand entstehen sollte, und dann kann man sagen, hast du dich an die entsprechende Verkabelung gehalten, ist der Schaltkreis entsprechend gesichert gewesen, und dann guckt man rein und sagt, du hast dich an die und die Norm gehalten, und ein Gutachter weiß, worauf er ihn prüfen muss. Also ich denke, das ist eine relativ einfache Geschichte, auch für den Hersteller. Er nimmt sich das Formular, füllt das aus, unterschreibt es und hat dann sicherlich auch einen Wettbewerbsvorteil, innerhalb Deutschlands zu sagen, ich baue nach deutschen gesetzlichen Normen.
Bevor wir jetzt also in die einzelnen Abschnitte hineingehen, downloadfähig unter der Website bv-mh.org. Wo genau, gibst du mir gerne nochmal den Link durch, den packe ich in die Shownotes. Und dann kann sich eigentlich jeder Hersteller das selber runterladen. Es kann auch jeder Kunde sich runterladen. Und zur Not, wenn sein Hersteller seines Wunsches so etwas noch nicht hat, kann er sagen, pass auf, hier ist die Konformitätserklärung, füll die mal aus, oder wie?
Das ist eine sehr gute Idee, das andersrum zu machen. Ja, ich komme ja immer noch von der Verbandsseite her. Klar, dass ein Kunde dann sagt, halt stopp, hast du so eine Erklärung? Hast du nicht, dann füll mir das bitte mal aus, dass du dich, an welche Normen du dich hältst. Und darunter steht eben auch, dass das Ganze ist strafbewehrt. Das heißt, eine falsche eidesstattliche Versicherung kann bis zu 5 Jahre Haft bedeuten.
Okay. In ungünstigsten Fällen. Nun ist natürlich, bleiben wir aber bei der verbraucherorientierten Geschichte, denn jetzt lässt also ein Kunde, ein Interessent, sich das von einem Hersteller unterschreiben. Trotzdem sind das ja für den immer noch also Unbekanntheiten, wie heißt das so schön, Potjemkische Dörfer. Er kann aber auch sich dann an den Bundesverband wenden und sagen, guck mal, hier ist die Konformitätserklärung. Habt ihr Fachleute, um mal zu prüfen, ob da Unsinn drin steht oder nicht? Wie sieht das aus?
Das können wir sicherlich organisieren. Das haben wir bisher, sind wir bisher noch nicht angefragt worden. Unsere Mitglieder machen das freiwillig, weil sie eben für gute Produkte stehen. Wenn Externe kommen, wären wir sicherlich da auch bereit zu helfen. Wir haben ja eine Reihe von Experten, von Gutachtern, die solche Modulhäuser, Mobilhäuser, Mikrohäuser, wie auch immer, prüfen können, um dann zu sagen, ja, das passt oder das passt nicht.
Also wollen wir es mal andersrum drehen, wenn der Verbraucher wird ja das nicht bezahlen wollen oder können, die ganzen Gutachter vom Bundesverband dann in Auftrag zu geben, das zu kontrollieren. Aber du hast die Möglichkeit, natürlich im Interesse des Verbandes, auf den Hersteller zuzugehen und zu sagen, lieber Freund, hier ist angefragt worden, du hast einen potenziellen Kunden, füll das aus, wir helfen dir, aber tu mir einen Gefallen, werd Mitglied, sodass es natürlich auch für den Verband einen Vorteil mit sich bringt, oder?
Würde ich nicht nein sagen, nee. Wir verstehen uns ja auch als Industrieverband und nicht als Interessengemeinschaft. Das ist vollkommen klar, dass wir das gerne hätten. Aber wenn jemand außerhalb bleiben möchte, aus welchen Gründen auch immer, auch da helfen wir. Okay. Dann muss er halt ein paar Euro mehr bezahlen. Aber das ist ja kein Geschäftsmodell bei uns. Ich sagte ja schon, wir arbeiten ehrenamtlich, weil wir das Thema Mikrohäuser gut finden und ein bisschen Transparenz und Struktur in den gesamten Herstellermarkt bringen.
Super, damit haben wir das eigentlich weitestgehend abgehakt. Eine Abschlussfrage, lieber Lars. Du beobachtest den Markt ja auch. Wie siehst du momentan die gesamte Marktentwicklung? Wie siehst du auch die politische Entwicklung in Richtung Tiny Houses? Was ist so dein persönlicher Eindruck in diese Richtung?
Das ist jetzt ein anderes Thema und persönliche Meinung. Ich bin ja jetzt hier nicht als Lars Bosse, sondern als Bundesgeschäftsführer gefragt. Das heißt, ich muss meine Worte wohl wägen. Aber im Ernst, der Markt ist nicht mehr der, der es in der Zeit vor, während und nach der Corona-Pandemie war, wo viele, viele Interessenten da waren, wo viele Leute sich Mikrohäuser gekauft haben, um dann anschließend festzustellen, dass sie die gar nicht aufstellen können. Wir sehen eine deutliche Marktkorrektur. Es sind einige der Hersteller, die wir bisher in unseren List geführt haben, nicht mehr im Hauptberuf Mikrohaushersteller, sondern sind wieder zu ihren Leisten zurückgekehrt. Das heißt, Ladenbauer, Messebauer bauen wieder Messestände statt Mikrohäuser. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass die, die jetzt noch am Markt sind, eben bessere Produkte, sicherere Produkte auf den Markt bringen und damit natürlich für alle Seiten zufriedener sind. Denn so ein ruinöser Wettbewerb, den wir in den letzten Jahren hatten, wo jeder Tischler, Schreiner und Messebauer meinte, Mikrohäuser bauen zu können und zu sollen, ist nicht gut für den Gesamtmarkt, aber auch nicht für die Kunden.
Du sprichst ein Wortchen an, nämlich ruinöser Wettbewerb. Ich erlebe momentan, dass es Anbieter gibt, die teilweise 10, 20, 30 bis zu 40% Rabatt geben. Vergleichbar dazu sehe ich immer mehr tolle Fotos von Parkplätzen der Hersteller, wo dann nicht ein oder zwei, sondern 10, 15 Häuser draufstehen, wo ich den Eindruck habe, die bauen auf Halde, werden die Dinger nicht los und die Bank sagt, jetzt brauchen wir Umsatz. Ist das nicht auch ruinös, wenn solche brutalen Rabatte gegeben werden?
Naja, wenn, das ist ja ein reines betriebswirtschaftliches Thema, wenn ich unter Herstellungskosten verkaufen muss, mache ich Verlust und gefährde letztendlich das Unternehmen. Aber wenn ich keine anderen Produkte habe oder andere Produkte nicht laufen, komme ich natürlich in diese Druckwelle hinein. Die Frage ist eben auch, wo kommen diese Häuser her? Ja, sind sie wirklich Eigenprodukte? Sind sie eingekauft und werden weiterverkauft? Also da muss man schon genau gucken, made in und passt es dann für den Zweck, den ich haben will? Will ich es als Wohnhaus nutzen? Will ich es als Ferienhaus nutzen oder als Wochenendhaus? Und wenn diese Klärung beim Produkt schon mal da ist, ist ein ganz großer Schritt nach vorne getan, denn dann weiß ich ja auch, was ich haben möchte oder was ich brauche. Denn wenn ich nur ein Wochenendhaus habe, habe ich die niedrigsten Standards und da muss ich jetzt kein teures Haus haben, das mit allen Sicherheitsmerkmalen gebaut worden ist. Wenn ich aber drinnen wohnen möchte, dauerhaft und eine Baugenehmigung dazu brauche, dann komme ich einfach nicht umhin. Also genau, diese Trennung müssen wir immer wieder am Markt deutlich machen. Leute, überlegt euch, wofür wollt ihr dieses Mikrohaus haben?
Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt guck mal, jetzt haben wir schon über eine Viertelstunde, fast 20 Minuten gesprochen über so ein allgemeines Thema. Ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe, dass wir also dann die nächste Zeit noch ein bisschen intensiver über die Konformitätserklärung sprechen können, weil ich glaube, es wird den Markt durchaus verändern und zwar zum Positiven, auch verbraucherorientiert. Letzte Frage. Wie sieht's aus mit den Verbraucherschutzverbänden und Vereinen? Macht es Sinn, dass die das auch dann bewerben oder ist das nicht deren Ziel oder Aufgabe?
Ich glaube, das Thema Bau ist bei den Verbraucherschutzverbänden im Augenblick kein großes Thema. Denn die Rechten.
Weil nicht so viel gebaut wird, oder wie?
Das ist das eine, aber die haben natürlich viele andere Themen, die den Verbrauchern viel näher liegen. Aber die Haftung für eine Konformitätserklärung, beziehungsweise die Haftung eigentlich für das Produkt, liegt immer beim Hersteller, der dieses Produkt im europäischen Markt in den Verkehr bringt. Das heißt, der Hersteller bringt es in den Verkehr und er haftet. Und er kann dann auch nicht diese Haftung auf seinen Händler übertragen, der dann die Haftung übernimmt. Auch das geht nicht und das wird mit der Konformitätserklärung nochmal richtig deutlich, wer hier in der Haftungsreihenfolge steht. Außer der Händler lässt zu einem eigenen Namen Produkte bei dem Hersteller herstellen, dann muss der Händler dafür garantieren. Aber das sind dann rechtliche Spitzfindigkeiten, für die man dann im Einzelfall einen Juristen hinzuziehen sollte.
Super, ganz herzlichen Dank, Lars. Vielen Dank, Grüße nach Leipzig und wir hören und sehen uns. Super.
Gerne, alles Gute, tschüss.
Tschüss. So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit dem Geschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus, dem Lars Bosse. Und wenn ihr die Konformitätserklärung, über die wir ja die ganze Zeit gesprochen haben, nutzen wollt, dann könnt ihr sie direkt in den Shownotes downloaden. Der Einfachheit halber habe ich die Konformitätserklärung auf meine Cloud gelegt, sodass ihr sie direkt downloaden könnt, ohne sie lange suchen zu müssen. Ja, und ich denke, diese Konformitätserklärung wird die nächsten Monate und Jahre diesen Markt der Tiny Houses in Deutschland und in Europa massiv verändern. Die wilden Zeiten, wo jeder glaubte, mit einem Akkuschrauber aus dem Baumarkt mal schnell ein Häuschen basteln zu können, ist damit schon faktisch beendet. Ganz spannend fand ich ja den Hinweis von dem Lars Bosse, dass es länderspezifisch gemacht werden kann, sodass ihr sagen könnt, ich will es in Deutschland nutzen, ich brauche deutsches Recht, das hier eingehalten werden muss. Und wenn ihr eben dann ein türkisches, ukrainisches oder ein rumänisches Produkt kauft, dann müsst ihr damit rechnen, dass es nicht nach deutschem Recht gebaut ist, es sei denn, der Hersteller bestätigt es ausdrücklich per eidesstattlicher Versicherung. So, und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte zu diesem Thema mehr hören und mehr erfahren, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich wieder eine neue Podcast-Folge hochlade. Und das passiert ja nun seit fast 3 Jahren, alle 2 Wochen, nämlich montags pünktlich um 8 Uhr. Und damit verbleibe ich bis zum übernächsten Montag. Alles Gute, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.